Roman Simic, In was wir uns verlieben. Kurzgeschichten, Original erschienen Zagreb 2005. Übersetzung aus dem Kroatischen, Azra Nakicevic. Wir wollten normal leben. Das ist schon lange her. Vor der Ehe. Vor einigen Jahren. Ich sage, es ist lange her. Wir wollten normal leben, das war alles, sie und ich. Darüber könnte man erzählen, aber nicht jetzt. Erzählen. Zum Beispiel, wie wir uns kennenlernten. Wie wir uns in der Straßenbahn kennenlernten, sie und ich. Einer dem anderen den Rücken zugewandt. Wie sie ihren Rücken an meinen Rücken lehnte. Wie sie ihren Hintern an meinen stützte. Wie sie ihren Kopf auf meine Schultern legte. Das Haar auf meinen Nacken und so weiter. Ihr Gesicht konnte ich nicht sehen. Sie meins auch nicht. Aber es interessierte mich. Ich versuchte es im Straßenbahnfenster und lehnte mich vor. Sie bewegte sich nicht. Ich sah nur ein Stück von ihrer Schulter. Egal. Es war ein schöner Hintern. Zwar unbestimmt, versteckt und ein schöner Rücken im Mantel. Es war kalt. Das war im Winter. Es ist lange her und vor der Ehe. Bevor wir normal leben wollten. Bevor wir irgendwas wollten, zusammen. Wir berührten uns, stiegen an derselben Station aus. Ohne stehen zu bleiben, gingen wir am Obstladen vorbei, einer hinter dem anderen, gingen über die Straße. Wir gingen, bis die Laternen zu flimmern anfingen, bis die Bäume aufwuchsen, bis vor uns ein beleuchteter Boccia-Platz auftauchte. Ich erinnere mich dort an die harmonischen Bewegungen eines alten Mannes, einige langsame Schritte, wie ein Tanz. Wie die Boccia-Kugel sich vom Arm löste, an uns lief ein Hund vorbei, seiner Schnauze entstiegen feuchte, weiße Dampffetzen. Schön war dieser Hund. Sie sah ihm nach und erblickte mich. Ja, im Nachhinein haben wir manchmal darüber gesprochen, dass sie wusste, dass ich ihr nachging, dass sie sich sowieso umgedreht hätte, dass sie mich mit ihrem Hintern gefühlt hatte, mit dem Rücken, dass sie alles wusste. Der Hund war nur eine Ausrede. »Frauen machen das so«, sagte sie. »Frauen.« Ich wusste es, aber es störte mich nicht. Ich wusste auch, dass sie lächelte, obwohl ich es nicht sah, weil sie sich umgedreht hatte, obwohl es dunkel war. Davon könnte ich stundenlang erzählen, von diesem unsichtbaren Lachen. Von dem Mann, dem Hund, der uns zusammengebracht hatte, davon, dass ich einen Schlüssel zum Antiquariat hatte, davon, dass ich mit dem Besitzer befreundet war, dass ich Freunde hatte, denen ich half, als es nötig war, nützlich sein konnte, die Arbeit erledigen konnte, ging, kam. Ein Antiquariat in der Straße, durch die ich nicht mehr gehe und deswegen nicht mehr erwähne. Ein Antiquariat kurz vor dem Bankrott, ein staubiges Antiquariat, in dem sie ihren Mantel auszog und mich, noch bevor ich dazu kam, ihr Gesicht zu sehen, zwischen ihre Beine ließ. Geschickt. Ihren Rock hielt sie dabei mit dem Kinn, mit den Zähnen. Dieses Antiquariat. Ein Antiquariat, an dem ich nicht mehr vorbeigehe. Lange vor der Ehe. Lange stöhnen, Hände in Handschuhen, zerrissene Strumpfhosen. Arsch, den ich in Händen halte und der nichts, das ich jemals zuvor gehalten hatte, ähnlich sieht. Den ich streichle und schlage und knete und küsse und in den ich mein Gesicht stecke, da er warm ist und vergessen. Und weil er mir sie brachte, sie ohne Gesicht, ohne Geschichte, ohne alles. Ich sage noch, wir waren nüchtern diese ganze Zeit, zumindest am Anfang. Wir waren sauber, ich war sauber, arbeitete für Freunde, hatte Geld, war einsam, normal. Fragen, wie passiert das alles? In was verlieben wir uns? Warum? Fragen, kannst du dich einfach so verlieben in einen Po, einen Hintern, einen Arsch? Noch mehr Fragen, was wäre passiert, hätte dieser einem Mann gehört? Ein Männerarsch, ein Arsch eines Jungen oder eines Mädchens, einer Mutter mit Zwillingen, einer alten Frau? Einer Hausfrau, einem Single, einer Arbeiterin, einer Juristin, einer Schaffnerin, einer Studentin. Ich sage, er hätte irgendwem gehören können, aber er war ihrer. Damals glaubte ich noch nicht an Zufälle. Ich war sauber, nüchtern, normal. Als ich zu glauben begann, gab es keinen Zufall mehr. Wir waren zusammen, waren gebunden mit den Banden der Hüften, der Wirbelsäule, dem Fleisch, das von dicken Wintermänteln umhüllt war. Ab da galt es, sich alles zu merken, alles, was zufällig geschah. Alles merken, außer den einfachsten Dingen, wie das Gesicht. Manchmal denke ich, dass ich ihr Gesicht nie gesehen habe. Habe ich aber. Ich kann mich aber nicht daran erinnern. Ihr Gesicht war eins, das man als hart bezeichnen könnte. An ihre Nase, ihre Lippen erinnere ich mich nicht. Die Zähne. Sie war groß, hatte einen schlaksigen Körper, einen kleinen jungen Arsch. In dieser Nacht im Antiquariat kam sie, sobald dass ich sie berührt hatte. Sie schüttelte sich, klemmte mich mit ihren Beinen ein, sagte etwas. Es war schön, dieses Etwas zu hören. Ich weiß nicht was. Dann stand sie auf und schaute sich um, als würde sie aufwachen. Sie lachte. »Ein Haufen Mist«, sagte sie. »Woher hast du diesen Ort?« »Von einem Freund«, sagte ich. »Jemandem, den ich kenne.« Ich weiß nicht warum, aber ich war stolz. Einige Zeit hingen wir im Antiquariat herum, mit den Fingern wischten wir Staub von alten, schäbigen Sachen ab. Es sah so aus, als gingen wir über einen Friedhof verbrauchter Gegenstände, aber Gegenstände, die wie durch ein Wunder ihre Seele noch nicht verloren hatten. Ich weiß nicht warum, aber es war gut, das zu wissen. Die Seele. Wir blätterten in Büchern, berührten uns nicht. Wir redeten nicht, waren zufrieden, gingen aus, tranken Bier, trafen uns weiterhin. Was sage ich noch? Sie war Schneiderin. Sie lebte zusammen mit ihren Eltern in einer Kellerwohnung. Das erfuhr ich durch Zufall. Wir kannten uns einen Monat lang, aber darüber hatten wir nicht geredet. Diese Tage heulten in der Stadt Sirenen auf. Wir trafen uns abends, gingen spazieren oder verkrochen uns in Löcher, in denen wir uns wärmen konnten. Die Schlüssel des Antiquariats musste ich zurückgeben. Mein Freund flüchtete, rief mich an und sagte, dass er verschwindet, dass wir uns nicht mehr sehen werden und dass er sie braucht. Ich versuchte, eine Ausrede zu finden, aber es ging nicht. Ich gab sie zurück. Das Antiquariat fehlte mir, auch ihr. Eines Abends, als wir nirgends mehr hingehen konnten, kauften wir eine Flasche Wein und machten auf der Straße herum. Es begann zu schneien. Ich rutschte aus und fiel hin. Auch sie zog mich mit. Patsch! Und der Schnee reichte bis zur Nase, war im Mund, überall. Wir lachten und fluchten, aber die Flasche war ganz geblieben. Sie sagte, sie wohne in der Nähe und wir könnten zu ihr gehen. Sie sagte, sie wohne alleine. Aber als wir die Tür aufmachten, waren zwei betrunkene alte Leute drinnen. »Das sind meine Eltern«, sagte sie. Sie hatte kein Bedürfnis, etwas zu erklären. Es sah so aus, als würde sie etwas erwarten, dass ich gehe oder ihr eine runterhaue. Sie zog ihren Mantel aus und wandte mir den Rücken zu. Ich dachte, dass ich mir blöd vorkommen müsste, aber das tat ich nicht. »Freut mich«, sagte ich. Sie versuchten nicht einmal aufzustehen. Ihre Mutter beugte sich vor und streckte mir die Hand entgegen. Der Vater bewegte sich nur kurz auf der Couch. Es war traurig, sie so zu sehen. Sie saßen dort, schauten fern, eine Sendung über die Wüste und Straußenvögel, aber sehr laut. Ich gab ihnen den Wein, doch die Stimme des Sprechers übertönte alles, was wir zueinander sagten. Der Wein ließ sie glücklicher aussehen. Oder noch trauriger, ich weiß es nicht. Der Alte zog unter der Couch den Korkenzieher hervor und sie rollte die Gläser an. Dann sahen sie uns nicht mehr an. Sie waren mit der Flasche beschäftigt. Wir verkrochen uns in das Zimmer hinter ihnen und schalteten das Radio ein. Wir schwiegen. Das Bett war voller bunter Decken und alter Stoffkissen, die modrig mieften. Bettwäsche gab es nicht, oder sie war zu gut versteckt gewesen, tief unter allem. Es gab keine Schlafanzüge, keine Flaschen, Zeitungen, gar nichts. Es sah so aus, als hätte dort seit Jahren niemand geschlafen. Auch der Boden war dreckig und fleckig, schon seit langem, wie es schien. Ich gab nicht vor, an die Decke zu schauen. Sie beobachtete mich, wie ich mich umsah. Dann drehte sie sich zum Nähkästchen und zog ein Kondom aus der Schublade. Sie zog sich aus, und ich blieb angezogen. Sie stand auf und stellte sich vor mich. Das war das erste Mal, dass ich ihren Körper bei Licht sah. Er war weiß, mit ein paar blauen Flecken auf den Schenkeln und einem großen dunklen Dreieck unter dem Bauchnabel. Ein schmaler Körper mit kleinem, magerem Busen. Ein Körper mit langen Händen und kalten Fingern, bleichen Härchen, die von einem blaugrünen Spinnennetz aus Äderchen durchkreuzt wurden. Ich dachte, dass sie schön sein könnte, auf eine Weise, die keinen Zweifel an der Natur von Körpern lässt. Dass ihr dafür keine Narben fehlen, oder es fehlte ihr vielleicht eine große, gut sichtbare Narbe, die die ganzen kleinen Zeichen des Zerfalls ersetzen würde. Ich dachte, dass sie selbst diese Narbe sein könnte. Ihre Schönheit war für heute, vielleicht für gestern, und das gefiel mir. Sie zog mir die Schuhe aus und räumte sie unters Bett. Sie zog mir die Socken aus. Auf ihre Brust legte sie meine nackten Sohlen. Ich sah an die Decke, aber da waren nur Spinnweben und nacktes elektrisches Licht. Einige Zeit lang hielten wir so inne. Ich weiß nicht was, aber ich wartete darauf, dass etwas passierte. Und es passierte. Sie fing an zu weinen. Ich hatte das nicht erwartet, aber es war auch kein normales Weinen. Nur viele Tränen, die über ihr völlig regungsloses Gesicht liefen. Ihre Augen waren weit geöffnet, rot, und guckten irgendwohin an mir vorbei. Ich sah sie an. Ich nahm meine Füße aus ihrer Umarmung und setzte mich hin. Sie hielt mich nicht zurück. Fragen. Ich war mir nicht sicher, ob ich sie trösten oder ob ich mich nur anziehen und gehen wollte. Fragen. Ich war mir nicht sicher, ob ich in der Lage war, irgendetwas davon zu tun. Ob ich fragen wollte, in was verlieben wir uns? In das Unglück? Eigenes oder Fremdes? Nein. In das Versprechen? Nein. Ich wollte gehen. Ich wollte sie trösten. Schließlich zeigte ich ihr den Trick mit dem Taschentuch. Sie sah zu. Der Trick ist einfach. Man braucht dafür ein Taschentuch und einige Stunden Übung. Wenn ich nicht arbeitete, übte ich. Ich war ziemlich geschickt. Das Taschentuch. Sie nahm es aus meiner Hand und wischte sich die Tränen ab. Lange hielt sie es an ihr Gesicht. Ich sah zu. Es war ein sauberes Taschentuch. Vielleicht der einzige vollkommen saubere Gegenstand in diesem Zimmer. Sie presste es und sah mich an, als würde sie warten. Und ich schwieg. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sie weinte nicht mehr. Sie sagte, ich möchte bloß nochmal leben. Sie sagte, ich möchte bloß irgendwo hingehen, wo die Sachen sauber sind und das Leben endlich etwas gleich aussieht. Sie sagte das so, dass auch ich mich fragte, ob es so einen Ort gibt und so ein Leben. Sie sagte, es sei nicht wichtig, mit wem, das könne auch ich sein. Sie sagte es so wie verzweifelte Reden, mit Worten, die ich unzählige Male gehört hatte und die ohne sie, so nackt und an das Taschentuch geklebt, nichts bedeuten würden. Ich musste ihr nicht glauben. Ich war sauber, nüchtern, normal. Ich war allein, krank vor Ungläubigkeit. Und wieder Fragen. Wie passiert es? Was ist notwendig, dass Worte etwas zu bedeuten beginnen, dass wir ihnen wieder trauen können? Sie legte ihren Kopf in meinen Schoß. Vielleicht das. Auf ihrer Schulter und den Muskeln brannten zwei große Impfnarben. Auch das. Aus dem anderen Zimmer tönte lautes Vogelstrauß-Gegackere. Vielleicht. Vielleicht waren das gar keine Vögel, Strauße. Vielleicht waren das ganz andere Vögel, ich weiß es nicht. Es hallte wieder. Unwichtig. Sie gackerten laut, die Welt zerfiel von ihrem heiseren Gesang. Die Welt wurde Klang, Weinen, Vogel, und ich begann zu glauben.